have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Und damit guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten. In Bayern wurde das Polizeiaufgabengesetz beschlossen, ein Thema, dem wir uns in den Antifa-Nachrichten relativ häufig bisher gewidmet haben. Nichtsdestotrotz ist es noch lange nicht vorbei. Nein, im Gegenteil, mit dem Beschluss des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern geht es eigentlich erst richtig los. Wir blicken darauf, was dieses Polizeigesetz nochmal im Kurzen beinhaltet, welche Proteste sich dagegen formieren und auch in welchen anderen Bundesländern Polizeiaufgabengesetze beschlossen werden und wie wiederum auch dort dagegen vorgegangen wird. Des Weiteren blicken wir ein wenig auf etwas, was als Vorspiel des Polizeiaufgabengesetzes bezeichnet werden kann, auf einen Vorfall in Nürnberg. Am 31. Mai hatten dort Berufsschülerinnen und Berufsschüler sowie solidarische Menschen eine Abschiebung verhindern können durch eine Sitzblockade. Menschen, die daran teilgenommen haben, wurden daraufhin nach Paragraphen 114 und 113 angeklagt, die einen Tag vor dieser Sitzblockade verschärft worden waren. Also 113, 114, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die hier eben zum Tragen kommen. Und außerdem, da sich die Radio Korax-Redaktion im Moment in Freiburg befindet, blicken wir auch auf eben die Situation und auch die Situation von antifaschistischen Aktionen in Freiburg. Aber zunächst zum Polizeiaufgabengesetz bundesweit und in Bayern. Das PAG ist überall und in aller Munde. Staatstrojaner, elektronische Fußfessel, die bayerische Vorbeugehaft über 3 Monate und länger, der Einsatz von verdeckten Ermittlern, das und weitere Überwachungsmöglichkeiten hat nun die bayerische Polizei, wenn ein Mensch von der Polizei als Gefährder eingestuft wird. Das heißt, noch bevor ein Mensch eine Straftat begeht und sogar noch bevor ein Mensch eine Straftat plant, soll die Polizei in seine Grundrechte eingreifen dürfen.
Bislang war für die Eröffnung von polizeilichen Befugnissen eine konkrete Gefahr, also ein unmittelbar bevorstehende Rechtsgutsschädigung notwendig. Künftig reicht eine sogenannte drohende Gefahr. Das heißt, dass es noch gar nicht unmittelbar bevorsteht oder sich abzeichnet, dass irgendwelche Rechtsgüter gefährdet sein müssen.
Soweit der Rechtsanwalt Yunus Zial. Ein Gefährder gefährdet laut dem PAG ein bedeutendes Rechtsgut. Aber was dieses bedeutende Rechtsgut ist, ist ebenfalls unklar. Es handelt sich dabei nicht nur um Leib und Leben von Menschen, sondern auch um zum Beispiel Privateigentum. Auch ein Mensch, von dem die Polizei vermutet, dass er eine Sachbeschädigung begehen könnte, kann damit ins Visier der Behörden geraten. Die Maßnahmen gegen Gefährder können häufig auch ohne richterlichen Beschluss eingeführt werden. Im bayerischen Polizeiaufgabengesetz ist zudem die Möglichkeit auf den Rechtsschutz extrem eingeschränkt, da es keine Anwaltspflicht mehr gibt und damit auch nicht das Recht auf einen Pflichtverteidiger. Wenn man also als Mensch von einer Maßnahme nach dem Polizeiaufgabengesetz betroffen ist und von der Polizei als Gefährder eingestuft wurde, dann ist es ab dem 25. Mai in Bayern quasi unmöglich, sich dagegen zu wehren.
Praktisch wird ja Folgendes passieren. Die Polizei stellt einen Antrag, eine Maßnahme gegen den Beschuldigten durchzuführen oder gegen den Betroffenen, der ist ja nicht mal Beschuldigter, meinetwegen ihn einzusperren, in Vorbeugehaft zu nehmen. Dafür führt sie bestimmte Dinge an, zum Beispiel ihre Erkenntnisse von früher, die sie gesammelt hat in irgendwelchen Dateien. Jetzt könnte der Beschuldigte, wird dann angehört und der könnte dann zum Beispiel den Gegenbeweis erheben, indem er sagt, also das stimmt nicht, die Verfahren sind alle eingestellt worden, weil überhaupt nichts, das Ganze eben verkehrt war. Ne? Das weiß die Polizei oft nicht, weil deren polizeiliche Statistik die Ausgänge des Verfahrens nicht erwähnt. Dazu müsste ein Beweisantrag stellen, dass zum Beispiel irgendwelche Akten beigezogen werden. Abgesehen davon, dass sowas schon gewisse juristische Kenntnisse voraussetzt, muss das Gericht solchen Beweisanträgen nicht nachkommen. Es kann nach Ermessen entscheiden. Nicht? Also auch solche grundlegenden Dinge muss ein Richter nicht machen. Nicht? Das ist natürlich ein Unding.
Soweit der Rechtsanwalt Hartmut Wächtler. Gegen das Polizeiaufgabengesetz formiert sich in Bayern zunehmend Widerstand. Dieser beginnt bei SPD und Grünen, die zum Beispiel in Bremen allerdings selbst an einem neuen Polizeigesetz arbeiten. Und führt weiter zu Juristinnen und Juristen, die durch das Polizeiaufgabengesetz den Rechtsstaat gefährdet sehen, bis hin zu Kunststudenten. Die CSU in Bayern hat versucht, diesen Protest zu diffamieren. Zuerst, indem sie SPD, FDP und Grünen vorwarf, in dem Bündnis No PAG mit Linksextremen zusammenzuarbeiten. Nach der 40.000-Menschen-Demo am 10. Mai in München sprachen CSU und die Gewerkschaft der Polizei von einer gezielten Desinformationskampagne und davon, dass die Gegner des PAG Falschmeldungen verbreiten würden. Der bayerische Innenminister Herrmann behauptete, unbedarfte Menschen würden durch Extremisten in die Irre geführt. Die 40.000 Menschen waren für die CSU ohnehin unwichtig, denn sie würden ja nur 3% der Wahlbevölkerung repräsentieren. Laut dem CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kuffer zeige dies, dass der Rest Bayerns geschlossen hinter der CSU stehe. Auf der Demo in München klang das allerdings ganz anders. Aber nicht nur in München wurde demonstriert, auch in kleineren Städten Bayerns wie in Regensburg, Würzburg, in Nürnberg, in Bamberg fanden fast wöchentlich Demos gegen das Polizeiaufgabengesetz und auch gegen das Psychiatrie-Krankenhilfegesetz statt. Meist in Verbindung mit der Forderung nach der Abschaffung des Gefährdergesetzes, das bereits letztes Jahr eingeführt wurde. Einige Gruppen forderten zudem auch die Abschaffung des Paragraphen 114, der im Mai letzten Jahres eingeführt wurde. Damit wurde der tätliche Angriff gegen Vollstreckungsbeamte als besonderer Straftatbestand eingeführt. Seitdem gilt eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten, wenn man einen Polizisten im Dienst auch nur anrempelt. Aber auch in anderen Bundesländern gibt es Proteste. In Bremen und Hessen gibt es die Bündnisse Bremen bzw. Hessen-Trojaner, die vor allem die Einführung des jeweiligen Staatstrojaners in den Polizeigesetzen ihrer Bundesländer kritisieren. Zudem bildete sich ein Bündnis Polizeistaat Sachsen und das Bündnis Nein zum Polizeigesetz NRW. In Bayern haben die Grünen nun angekündigt, eine Verfassungsklage gegen das PAG durchführen zu wollen. Auch eine Gruppe Jurastudentinnen und Studenten der Uni Erlangen-Nürnberg plant eine Popularklage gegen das PAG. Hierbei wird eine Entscheidung frühestens nach 2 Jahren erwartet. Aber bis dahin gilt das Polizeiaufgabengesetz ab dem 25. Mai in Bayern. Ob diese Klagen langfristig etwas nützen, ist zudem zweifelhaft. Denn einzelne Aspekte der verschiedenen Polizeiaufgabengesetze der Länder, wie zum Beispiel der Staatstrojaner oder anlasslose Übersichtsaufnahmen durch die Polizei bei Demonstrationen, diese wurden bereits vor mehreren Jahren vor Verfassungsgericht als rechtswidrig verurteilt. Dennoch versuchen verschiedene Landesregierungen nun wieder, diese Maßnahmen einzuführen.
Das Wichtigste ist natürlich der individuelle Rechtsschutz. Das heißt, der Betroffene muss sich einfach wehren. Da hilft nichts. Und es muss dafür gesorgt werden, dass er auch die Möglichkeit hat, sich zu wehren, indem man halt ihn informiert, dass etwas heimlich gegen ihn geschehen ist. Und wenn es offensichtlich ist wie Haft, dann muss dafür gesorgt werden, dass er sich mit Hilfe eines Anwalts wehren kann. Wenn das nicht im Gesetz geschieht, dann muss es eben in Form von Klagen durchgesetzt werden. Ich denke, wir werden erst einmal sehen müssen, dass wir in Form von individuellen Klagen und Rechtsschutz uns dagegen wehren. Nachdem das Sinnvollste und Effektivste des Wehrens wäre natürlich, wenn die Leute einen Regierungswechsel oder jedenfalls ein Ende der Alleinherrschaft der CSU herbeiführen würden. Die Möglichkeit besteht ja. Ich bleibe dabei, das Wirkungsvollste ist, dass man sich individuell wehrt und dass man eben auch auf der politischen Ebene dafür sorgt, dass Widerstand entsteht.
Dem Polizeiaufgabengesetz ging, besonders in Bayern, aber auch bundesweit, eine Entwicklung an Gesetzesverschärfungen und Erneuerungen voraus. Im Oktober 2016 das Bayerische Integrationsgesetz, am 30. Mai 2017 trat dann die Verschärfung des Paragraphen 113 in Kraft. Der Paragraph 114 wurde neu eingeführt. Seitdem wird selbst der versuchte Angriff auf Vollstreckungsbeamte schärfer bestraft bzw. mit einer schärferen Grundstrafe versehen als beispielsweise Körperverletzung bei irgendeiner anderen Person. Geldstrafen sind nicht mehr möglich. Wer versucht, einen Polizisten anzugreifen oder diesen auch nur anrempelt, wird mit mindestens 3 Monaten Freiheitsstrafe belegt, wobei diese immer noch zu einer Bewährung ausgesetzt werden kann. Diese Verschärfung wurde dann oft im Hinblick auf die G20-Proteste betrachtet, wobei er da dann auch oft zur Anwendung kam. Die Prozesse rund um den G20 wiederum ließen ahnen, was auf andere Angeklagte nach den Paragraphen 113 und 114 zukommen könnte. Zum Beispiel auf die Angeklagten vom 31. Mai in Nürnberg. Keinen ganzen Tag nach Inkrafttreten des neuen Straftatbestands tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sollte an der Berufsschule 11 in Nürnberg ein Mensch abgeschoben werden. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler blockierten die Abschiebung zusammen mit solidarischen Passanten. Die Polizei ging mit Hunden, Pfefferspray und Knüppeln gegen die Schülerinnen und andere solidarische Menschen vor. Die CSU behauptete daraufhin, der Protest sei von Linksextremisten angezettelt worden. Die Schülerinnen hätten mit Fahrrädern und Flaschen geworfen. Bisher konnte keiner dieser Vorwürfe belegt werden. Der Mensch wurde bisher nicht abgeschoben. Nun starten die ersten Prozesse gegen die Aktivistinnen vom 31. Mai in Nürnberg. Einer von ihnen ist Jan.
Er hat die Anklageschrift bekommen vor 2 Monaten oder so. Deswegen wussten wir eben, dass es jetzt dieses tätliche Angriff-Ding. Die Sache ist, dass die jetzt aber nochmal zurückgenommen wurde kurz danach, weil es hieß, es wird nachermittelt. Das heißt, wir haben eigentlich gedacht, jetzt geht es bald los, jetzt bekommen wir gleich einen Prozesstermin. Aber dann wurde es halt nochmal zurückgenommen, die Akte. Und jetzt wissen wir nicht so ganz, wie es weitergeht.
Die Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen und Anarchisten hat eine Soli-Kampagne gestartet. Sie läuft unter dem Titel Freiheit für Jan und alle anderen. Aktuell ist Jan in Freiheit, aber eben nicht frei von Repression. Was genau er wiederum getan haben soll, ist unklar, aber nach Aussagen der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen und Anarchisten sei es den Polizeibeamten auch bei anderen Prozessen oft schwer gefallen, den genauen Tathergang glaubwürdig zu schildern. Einem weiteren Angeklagten wird ebenfalls vorgeworfen, einen Polizeibeamten angegriffen zu haben.
Die Staatsanwaltschaft sagt da in der Anklageschrift, ist der Vorwurf irgendwie, dass er sein Fahrrad ruckartig und mit Kraft geschoben hat, was so... Daraus wird ihm jetzt ein Angriff konstruiert. Natürlich kann durch diese Gesetzesverschärfung von dem 114er das mittlerweile schon als ein Angriff ausgelegt werden. Aber es ist halt irgendwie erkennbar, wie wenig wirklich passiert ist. Also weil es ja immer heißt, es ging Gewalt von den DemonstrantInnen aus. Bis jetzt gab es noch keinerlei Beweis dafür halt. Und da gibt es dann irgendwie einen Bullen, der als einer der Hauptgeschädigten auftritt als Zeuge in diesem Prozess. Und dann ist das Einzige, was er sagen kann, dass er halt einen Druck am Schienbein gespürt hat von dem Vorderreifen und daraus jetzt einen Angriff zu machen, bin ich mal gespannt, wie das Gericht das versuchen möchte. Aber sie werden es vermutlich tun, also sie tun es ja gerade schon, ja.
So steht es um den aktuell laufenden Prozess gegen einen der Mai-31-Aktivisten. Ein anderer Prozess hat bereits sein Ende gefunden. Es war vermutlich auch derjenige, der am meisten Aufsehen erregt hat. Sercem hatte sich an der Sitzblockade beteiligt, daraufhin saß er knapp 5 Monate in Untersuchungshaft. Im Gerichtssaal zeigte er Reue, seine Strafe wurde deshalb auf 2 Jahre auf Bewährung und 450 Stunden gemeinnütziger Arbeit herabgesenkt.
Also im Hinterzimmer haben die dann so einen Deal ausgehandelt und dann hieß es auch, er hat nicht zu erwarten, dass er unter 2 Jahren rauskommt, also dass er dann auch sofort zurück ins Gefängnis muss, weil bei ihm ja gesagt wurde, es ist bestimmte Fluchtgefahr, deswegen kann er auch gar nicht auf freien Fuß kommen. Und entweder halt diese 2 Jahre ins Gefängnis gleich wieder oder er nimmt halt diesen Deal an, bekommt diese 2 Jahre eventuell auf 4 Jahre Bewährung ausgesetzt mit ganz vielen Sozialstunden und so, wenn er sich entschuldigt, wenn er sich reumütig zeigt. Und das hat er dann getan. Es ist ihm natürlich da überhaupt kein Vorwurf zu machen, also völlig verständlich, dass er das eben angenommen hat. Aber deswegen ist das jetzt gerade der Prozess, der jetzt aktuell läuft, der einzige bisher, wo der Hintergrund vom 31. Mai ein bisschen zur Sprache kommt, weil das bei Sercem einfach der Staat sehr effektiv verhindert hat, dass es dazu kam, indem er so einen Druck auf Sercem aufgebaut hat.
In Nürnberg wurde bereits vorgezeichnet, was später in Hamburg passierte und auch welcher Repression Abschiebungsgegner und organisierte Geflüchtete heute ausgesetzt sind. Untersuchungshaft für Sitzblockaden und der Schrei nach der vollen Härte des Gesetzes, all dies ist als eine Entwicklung zu verstehen, die spätestens mit, aber eigentlich schon weit vor G20 begonnen hat. Und mit diesem Blick auf die Verhältnisse in Nürnberg blicken wir nun auf die Verhältnisse in Freiburg.
In dieser Woche ist Radio Korax mit einer Delegation von 8 Leuten in Freiburg zu Besuch. Wir wollen die Kollegen und Kolleginnen von Radio Dreieckland und ihre Redaktionsarbeit kennenlernen und uns verschiedene Projekte in Freiburg anschauen. Auch die Antifa-News produzieren wir also in Freiburg und auch in diesem thematischen Zusammenhang war es für uns interessant, etwas über Freiburg zu erfahren. Inwiefern gibt es rechte und reaktionäre Umtriebe auch in Freiburg? Wie beschreiben Freiburger Aktive ihre Umgebung? und wie sind antifaschistische und linksradikale Gruppen in Freiburg aufgestellt? Für Leute, die die Antifa-News in dieser Woche in Freiburg hören, mögen die Antworten auf diese Fragen vielleicht längst bekannt sein. Vielleicht ist es aber auch eine nützliche Übersicht für kürzlich Zugezogene. Für uns war der Austausch wichtig, deshalb habe ich einen Freiburger Aktivisten getroffen und ihn zunächst nach neonazistischen Umtrieben in Freiburg gefragt.
Also in Freiburg direkt haben wir, ja, man kann sagen, das Glück, dass es hier keine wirklich organisierten neonazistischen Strukturen in der Stadt gibt. Hier direkt gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit einzelnen Leuten aus dem rechten Spektrum und mit der lokalen AfD bzw. der jungen Alternative, die hier eine Ortsgruppe haben, auch immer wieder ein bisschen aktiv sind, aber hier weiterhin in der Stadt kein Mobilisierungspotenzial haben, also über 20, 30 Leute nicht hinauskommen und das ist dann schon viel. Anders sieht es aus im Umland um Freiburg. Da gab es verschiedene Geschichten in der letzten Zeit. Eine, die auf jeden Fall zu nennen ist, ist in Weil am Rhein. Das ist 40 Kilometer südlich von hier an der Schweizer Grenze bei Basel. Dort gibt es eine recht große rechte Szene mit einigen Kadern der Partei Die Rechte. Und das hat ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt, weil diese örtlichen Nazis da seit nunmehr 2 Jahren oder so eine dort lebende Familie, naja, regelrecht so ein bisschen terrorisiert hat. Also die haben dann schlussendlich Kundgebungen vor ihrem Haus abgehalten und dort hat vor allem die Zivilgesellschaft sehr wenig drauf reagiert. Es gab dann auch Versuche der Rechten, dort eine Demo zu machen, die sind zum Glück gescheitert. Aber da gibt es auf jeden Fall sehr ernstzunehmende rechte Umtriebe. Ähnlich auch in Radolfzell hatten wir jetzt mitbekommen oder sind in Kontakt auch mit Strukturen dort, wo es auch regelmäßige rechte Umtriebe gibt. Ansonsten ist noch zu nennen, das ist ein bisschen weiter weg von Freiburg, aber da wurde auch von hier schon hinmobilisiert, in Kandel, wo es mehrfach rechte Demos gab in den letzten Monaten, die auch teilweise einige hundert Leute mobilisiert haben. Ein ähnlicher Versuch mit einer rechten Mahnwache in Offenburg zum Beispiel, was hier auch ganz in der Nähe ist, ist zuletzt eher gescheitert. Also es ist sicherlich ein ganz anderes Level als im Osten, aber auch hier, vor allem mit dem Einzug der AfD in die Landtage, haben wir schon das Gefühl, dass es mehr Bestrebungen gibt, auch hier in Freiburg und direkt drumherum sich besser zu organisieren und das ist auf jeden Fall sehr ernst zu nehmen.
Überall in Deutschland hat die AfD in den letzten Jahren zunehmende Erfolge zu verbuchen. Die AfD macht einerseits älteren rechtsextremen Parteien Konkurrenz, auf der anderen Seite bestärkt sie bereits vorher bestehende rechte Gruppierungen. Auch wenn der Erfolg der AfD hier vergleichsweise gering ist, lässt sich dieser Trend auch in Freiburg verzeichnen.
Also wir haben einen stramm rechten AfD-Landtagsabgeordneten aus Emmendingen, was hier um die Ecke ist. In Freiburg direkt gibt es ein paar Kader der jungen Alternative, die auch immer wieder versuchen, hier mehr aufzubauen. In Freiburg direkt haben wir von der AfD, konkreten AfD-Präsenz jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Es gab 2, 3 kleinere Aktionen, wo sie zu Mahnwachen oder Ähnlichem aufgerufen haben. Dort waren es aber meistens eher eben so 20, 30 Leute, die sie mobilisieren konnten. Wir hatten jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl das erste Mal, glaube ich, in der jüngeren Stadtgeschichte auf jeden Fall einen rechten OB-Kandidaten. Der hat sich immer bewusst noch ein bisschen von der AfD abgegrenzt, aber auf ähnliche Themen und rechtspopulistische Stimmungsmache gesetzt, wie zu erwarten war und dann auch eingetreten ist, hat er für das Wahlergebnis keine Rolle gespielt. Er hat, glaube ich, 2% oder 3 bekommen. Bei der Landtagswahl war es in Freiburg schon anders. Wir hatten in einigen Stadtteilen über 20% AfD-Wähler, Wählerinnen. Genau, das zeigt, dass es hier auf jeden Fall auch eine große Notwendigkeit gibt zu einer linken Politik und zu einer Auseinandersetzung mit rechten Umtrieben, auch wenn sie jetzt hier nicht so mobilisierungsfähig sind. In anderen Teilen Baden-Württemberg sieht es da schon anders aus. Ich glaube, das beste Wahlergebnis hat die AfD in Pforzheim eingefahren, wo sie für die Landtagswahl sogar einen Direktkandidaten stellen konnten. Und dort gibt es auch organisierte Strukturen und fließende Übergänge von der AfD zu offen neonazistischen Gruppierungen. Ja.
Die AfD hat immer auch ein Umfeld bzw. ein Vorfeld, das nicht direkt zur Partei gehört, das aber ein ideologisches Milieu bildet. Gruppierungen, die entweder im Fahrwasser der AfD schwimmen, die ihre Mobilisierungsmasse bilden oder die zur weiteren Vernetzung der Partei gehören.
Reichsbürger gibt es hier auf jeden Fall. Wir hatten einen Fall von einem Reichsbürger, bei dem Waffen gefunden wurden und bei dem es Bestrebungen gab, diese auch gegen Linke einzusetzen. Ansonsten, was auch noch zu nennen ist, auf jeden Fall an rechten Umtrieben in Baden-Württemberg und auch in Freiburg, sind die Identitären. Es gab in Freiburg ein paar Mal schon so Nacht- und Nebelaktionen der Identitären, wovon man teilweise auch nichts mitbekommen hat, erst dann am Tag danach durch die eigene Presse der Identitären oder Ähnliches, dass Transparente gehisst wurden an Brücken oder Ähnlichem. Soweit wir wissen, gibt es sicherlich auch ein paar Leute in Freiburg, die dafür die Identitären arbeiten oder sich dazugehörig fühlen, oft aber auch dann aus einem weiteren Umkreis, dass sie dafür einzelne Aktionen anreisen, wie es, glaube ich, auch bei sonst identitären Aktionen recht häufig der Fall ist, also dass da es einige sehr aktive Kader gibt, die sehr viel machen, aber wir jetzt nicht eine breite Unterstützung dafür in Freiburg oder im Umland hier sehen.
Mit seiner großen Universität ist Freiburg eine studentisch geprägte Stadt. Dies bedeutet einerseits, dass es in Freiburg ein internationales Milieu gibt, andererseits haben hier aber auch studentische Verbindungen eine lange Tradition.
Wir haben hier auf jeden Fall diverse Burschenschaften, von den eher liberaleren sozusagen bis zu stramm rechten. Da ist vor allem die Saxo-Silesia zu nennen, aus der gingen einige Kader der AfD und der jungen AfD hervor. Dubravko Mandic kommt daher, der im rechten Flügel der AfD um Björn Höcke sehr aktiv ist und hier auch in Tübingen letztlich dann für den Bundestag kandidierte. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr ernst zu nehmen. Sie haben mal zwischenzeitlich versucht, auch hochschulpolitisch ein bisschen Einfluss zu nehmen, sind damit aber eher wieder gescheitert. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Mobilisierungsbasis und organisatorischer Stützpunkt für rechte Umtriebe hier.
Bei allem, was wir über Freiburg erfahren haben, hat sich der Eindruck gefestigt, dass sich die Dimension rechter Umtriebe hier doch eher übersichtlich gestaltet. Zwar gibt es ernstzunehmende Organisierungsansätze, aber sie waren bisher wenig erfolgreich. Freiburg ist wohl eher durch eine grün-alternative Mittelschicht geprägt, was jenseits des Neonazismus natürlich auch eine ganz eigene Problemlage mit sich bringt.
Ja, also eine Kritik an Esoterik ist in dieser Stadt auf jeden Fall sehr angebracht. Gerade morgen, glaube ich, gibt es einen Vortrag dazu tatsächlich. Ja, dieser ganze Esoterik-Bereich ist in Freiburg auf jeden Fall ziemlich groß. Gerade wenn man durch die Vauban, Freiburgs Öko-Vorzeigestadtviertel, läuft, sieht man die Laternenmäste voll von sinnsuchenden Stickern und Einladungen zu esoterisch angehauchten Selbsthilfe- oder ähnlichen Treffen. Oft treten diese Kreise ja nicht explizit politisch in Erscheinung, was, glaube ich, dazu führt, dass man die Auseinandersetzung eher suchen muss, man da nicht automatisch drüber stolpert, außer wenn es dann rechtsesoterische Tendenzen direkt dazu gibt, die eher hier auch punktuell zu beobachten sind. Aber was hier auf jeden Fall zu beobachten ist und was ich doch denke, dass es für die Linke auch ein Feld der Auseinandersetzung sein sollte, ist, dass es bei doch recht weiten Kreisen so einen Rückzug aus einer politischen Auseinandersetzung hin zu einer individualisiert und oft dann esoterisch angehauchten Auseinandersetzung der Suche nach dem guten Leben für sich selbst in diesen Verhältnissen, und Widersprüche werden dann gerne mal eher beiseite gewischt oder eben mit übersinnlichen Motiven überzeichnet. Auch eben Teile einer alternativen oder ehemals linken Szene, die sich dann eher solchen Themen zuwenden, gibt es hier auf jeden Fall. Da gibt es immer wieder eine Auseinandersetzung damit. Das könnte sicherlich auch noch intensiviert werden.
Der erwähnte Vortrag zur Kritik der Esoterik findet übrigens heute Abend 19 Uhr im Susi-Café im Vauban-Viertel statt. Nähere Infos dazu finden sich auf tacker.fr. Freiburg, eine Stadt geprägt durch die Universität und eine grüne Mittelschicht, sicherlich ein Feld, auf dem sich ideologiekritisch noch tiefer wühlen ließe. Und es ist eine Stadt, die sich in bestimmten Hinsichten nicht so sehr von anderen deutschen Städten unterscheidet.
Naja, was passieren müsste, ist, glaube ich, etwas, was gar nicht nur für Freiburg gilt, sondern allgemein für die Linke in Deutschland und darüber hinaus. dass man mehr versuchen sollte, eine Basis aufzubauen, die tatsächlich sich abseits von reinen Szene-Kontexten von linksradikal sozialisierten oder alternativ sozialisierten zwischen 20 und 35 bewegt, was hier wie so in vielen anderen Städten auch, sagen wir mal, der organisatorische Kern der radikalen Linken hier oft darstellt oder der Gruppierung. Und der Weg dahin ist sicher kein ganz einfacher, weil es gibt eine solche Basis nicht. Und ich glaube, man sollte sich da mehr sozialen Themen zuwenden, mehr versuchen, Politik zu machen oder Leute anzusprechen, abseits von Szenekontexten, überlegen, wie man Alltagssituationen politisieren kann, dass Leute auch ein Interesse an linken Fragestellungen oder Auseinandersetzungen entwickeln, abseits von rein studentischen Theorieauseinandersetzungen und ja, da erste Schritte zu gehen, vielleicht solidarische Netzwerke zu entwickeln, mehr in Mietauseinandersetzungen oder Arbeitskonflikte eingreifen, gerade auch aus einer radikalen Linken heraus, das würde ich denken, was langfristig am ehesten eine Perspektive bieten könnte.
Und damit darf ich mich auch schon aus den Antifa-Nachrichten für diese Woche verabschieden. Nachhören könnt ihr das Ganze unter freie-radios.net oder auch unter radioporax.de. Bleibt stabil, wir hören uns nächste Woche wieder.